nicht da. Ah, jetzt bin ich da. Ja, vielen Dank, Peter, für die freundlichen Worte. Und ich hoffe, dass ich das heute so rüberbringen kann, wie ich das gerne würde. Ja, ich möchte zum Anfang einfach nochmal beten. Jesus, Herr, ich danke dir, dass du mitten unter uns bist, dass du da bist, dass du bei uns bist, Herr. Und dass wir jeden Sonntag wieder kommen dürfen vor dich und uns wieder erinnern dürfen, was du für uns getan hast und wie du uns liebst, Herr. Wieder ins Gedächtnis rufen, Herr, was du eigentlich uns auch ermöglicht hast, Herr. Natürlich in Ewigkeit, aber auch schon hier auf der Erde ist dein Reich schon angebrochen, mitten unter uns und in uns, Herr. Ich bete, dass alles, was ich jetzt sage, Herr, dass das dazu dient, Herr, dass dieses Reich hervorbricht in uns, dass es sich ausbreitet, Herr, dass es sich manifestiert im wahrsten Sinne des Wortes unter uns, Herr. Amen. Ja, ich habe gedacht, das ist ja meine erste Predigt hier und da ist es, denke ich, okay, wenn ich mal auch ein wenig von der persönlichen Seite herkomme. Ja, denn zum einen kennt ihr mich ja noch nicht so gut, sie und ihr, und zum anderen, ja, kann ich das ein bisschen nutzen, um ein Thema anzusprechen, das mich jetzt in letzter Zeit bewegt hat. Und das kann man sich denken, es geht irgendwo um Umbrüche, um Veränderung. Vielleicht könnte ich die PowerPoint haben oder kann ich die selber anschalten? Ah ja, genau. Umbrüche. Ja, ich weiß nicht, ob man das versteht. Das ist ja so ein Zeichen beim Word, Microsoft Word, wo man, wenn man das anschaltet, da sieht man überall, wo man einen Umbruch gemacht hat, einen Zeilenumbruch. Daher fand ich das ganz passend, wenn es um Umbrüche geht. Denn es ist ja logisch, ich meine, ich habe jetzt hier im November angefangen und das ist natürlich für mich auch ein Umbruch gewesen, was Neues. Aber auch davor schon war der Weg, den ich gegangen bin, von vielen Umbrüchen gezeichnet. Ja, ich habe erst Chemie studiert, habe dann gemerkt, dass ich ja doch eine Berufung verspüre und dass ich doch irgendwo dem Herrn vollzeitlich dienen möchte. Und in dem Zug habe ich natürlich den ersten großen Umbruch gehabt, wo ich dann mein Studium abgebrochen habe, wo manche sagen würden, sag mal, bist du verrückt? Aber ja, in dem Moment erschien es mir auch verrückt. Aber nach diesem Umbruch habe ich dann doch gemerkt, Gott trägt und Gott führt. Und ja, dann kam der nächste Umbruch nach der Bibelschule, wo ich dann auch nicht wusste, wo geht's jetzt weiter? Und nun bin ich hier gelandet und ja, spüre doch, es war geführt von Gott und es war gewollt von Gott. Und wieder habe ich gespürt in diesem Umbruch, Gott ist da mit mir. Und über dieses Thema habe ich dann nachgedacht so für die Predigt. Ich habe gedacht, Mensch, das würde doch passen, jetzt so als Einstiegspredigt mal darüber zu reden. Und habe darüber nachgedacht, ja, wie ist das eigentlich mit den Umbrüchen? Wie geht man damit um? Denn ich denke, wir sind alle einigermaßen moderne Menschen oder schon postmoderne Menschen. Und als moderner oder postmoderner Mensch, da lebt man ja zukunftsgerichtet. Da lebt man ja nicht mehr mit dem Blick auf die Vergangenheit, sondern man lebt in die Zukunft hinein. Aber immer wieder müssen wir eigentlich feststellen, so einfach ist das gar nicht. Denn die Zukunft ist ja ungewiss. Wir wissen ja gar nicht, was morgen kommen wird. Ja? Wie wird es mir morgen gehen? Was wird morgen geschehen in der Welt und ja, in den Zeiten des Internets und der Medien kriegt man natürlich auch sehr viel mit, was passiert, aber eben nicht, bevor es passiert. Also wir wissen nicht, was passieren wird, wir wissen nur, morgen werden wir es erfahren. Und das ist für mich interessant gewesen, ich war ja auf einer internationalen Bibelschule, wo aus allen Herren Ländern Leute waren, aus den USA, aus Afrika, aus, ja, es war eigentlich europäisch, aber es leben ja auch viele in europäischen Ländern von anderen Kontinenten und wir hatten halt wirklich alles da. Und ich habe da mich mit anderen Kulturen ausgetauscht, bin mit ihnen in Kontakt gekommen und habe festgestellt, nicht alle sind da so gepolt wie wir modernen Europäer, die sagen, wir leben in die Zukunft hinein. Ja, mir hat ein Freund erzählt und der hat sogar eine Afrikanerin geheiratet und der war auch in Afrika da für einen Missionseinsatz gewesen. Er hat erzählt, die leben eigentlich mit dem Blick auf die Vergangenheit. Weil die eben genau dieses Problem auf diese Art und Weise lösen. Die Zukunft ist ungewiss. Sie wissen nicht, was morgen kommt. Die Vergangenheit, die ist gewiss. Da wissen sie ja, was passiert ist. Und da haben sie dann ihren Halt, da haben sie dann ihre, ich sag mal, ja, vielleicht sogar Identität. Ja, es ist basiert da mehr auf der Vergangenheit und sie sind dadurch natürlich auch viel traditionsbewusster als wir heute. Ich meine, einige von unter uns sind vielleicht auch noch etwas traditionsbewusster von den älteren Jahrgängen als jetzt die Jugend, die hier vorne zum Beispiel sitzt. Ja, wir sind sehr unbewusst, was Tradition angeht, weil sowieso ständig alles neu ist. Ja, morgen gibt's wieder neue Lobpreislieder, da müssen wir wieder neue lernen. Lohnt sich gar nicht, da alles immer auswendig zu wissen. Ja, obwohl ich es immer genieße, wenn ich das Lied auswendig kann, dann kann ich ganz auf den Herrn fokussiert sein. Ja, aber es ist schnelllebiger geworden. Ich denke, Michael hat das ja auch treffend beschrieben in einigen seiner Predigten, denke ich jetzt schon. Und da habe ich mich auch ein bisschen biblisch mit befasst und habe gedacht, ja, okay, wie können wir damit umgehen? Und bin auf zwei Thesen gestoßen, die mir so in den, ja, durch die Bibeltexte, die mir so kamen und die ich gelesen habe, habe ich zwei Thesen irgendwo rausfiltrieren können. Und ich möchte das heute so ein bisschen machen. Da merkt ihr jetzt meine Universitätsprägung. Habe mir auch ein paar Mathe-Vorlesungen angehört. Und da geht das nämlich so. Da kommt immer eine Behauptung zuerst, wird die einfach hingeschrieben und dann wird sie bewiesen. Und so läuft das dann die ganze Vorlesung lang. Eine Behauptung nach der anderen wird aufgestellt und bewiesen. Das will ich heute auch so ein bisschen so machen. Ich hoffe, ihr könnt mir da folgen. Und die erste These, zu der ich gekommen bin, war, dass der neue Bund, in dem wir ja leben als Christen, ne, der neue Bund, nicht der alte, nicht das Judentum, sondern das Christentum eben, das ist ein Bund der Erneuerung und der Veränderung. So, und klar, wenn ich jetzt anfange mit dem neuen Bund, dann müssen wir natürlich auch uns die Stelle angucken, wo es tatsächlich auch schon im Alten Testament der neue Bund angekündigt wird. Ja? Wir den Neuen aus dem Licht des Alten betrachten, aber dennoch ist der alte Bund ja doch die Grundlage. Ne? Jesus war auch Jude, kam aus dem alten Bund, also unsere Grundlage ist irgendwo trotzdem ein Stück weit der alte Bund. Und da kündigt Jeremia das schon an, den alten Bund. Und das möchte ich mal vorlesen. In Jeremia 31, Verse 31 bis 34. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer seinen Bruder lehren und sagen, er kennt den Herrn. Denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Wow, ziemlich erstaunliche Verse. Ja, wenn man überlegt, wie traditionsbewusst die Juden eigentlich heute noch sind, muss man sagen, in dem Verhältnis sind diese Verse revolutionär. Also das Alte Testament sagt uns schon, dass der erste Bund, der auf dem Sinai geschlossen wurde, wo Gott auf die Tafeln geschrieben hat, dieser Bund, der wird hier schon ein Stück weit als hinfällig bezeichnet. Er wird als gebrochen bezeichnet. Das ist eine starke Aussage. Ja? Und das ist auch mit einer der Stellen, warum ich überzeugt bin, dass das Christentum, dass Jesus Christus wirklich der Weg ist. Weil man manchmal schon, wenn man Matthäus oder so liest und diese biblischen Prophetien sieht, wo sie dann sagen, das ist der Grund, warum wir glauben, dass Jesus der Christus ist. Die sind manchmal gar nicht so wasserdicht, wie wir das als wissenschaftlich geprägte Menschen jetzt gerne hätten. Ja, das ist so ganz eindeutig, da steht es doch im Jesaja, Jesus Christus wird kommen und der Herr. So eindeutig ist es dann doch nicht immer. Aber ich finde diese Stelle, die ist schon sehr eindeutig, dass da etwas Neues kommen wird. die ist sehr markant. Und die Themen dieser Stelle finde ich auch sehr spannend. Es geht einmal darum, dass das Gesetz nicht mehr einfach nur auf Steintafeln geschrieben wird, sondern auf die Herzen der Menschen. Und dann geht es darum, dass auch nicht mehr nur Propheten da sein werden, die vom Herrn hören, sondern alle erkennen Gott irgendwo. Alle können diesen Zugang haben. Und dann geht es noch darum, dass die Schuld vergeben wird. Dass der Sünde nicht mehr gedacht wird. Und das sind schon sehr markante Kennzeichen der Lehre Jesu. Also diese Stelle ist eine, die mich sehr überzeugt, dass Jesus wirklich, wenn man das Judentum ernst nimmt, dann auch das Christentum ernst nehmen muss. Es gibt eine weitere Stelle und Michael hat am Anfang des Jahres darüber gepredigt, unsere Jahreslosung. Und zwar heißt es ja in Hesekiel 36, 26, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Hier haben wir schon wieder diese Andeutung von etwas Neuem. Ein neues fleischernes Herz, ein neuer Geist. Ich habe so ein bisschen über die Stellen nachgedacht und festgestellt, damit muss irgendwo auch Pfingsten gemeint gewesen sein. Ja? Weil das war letztendlich der Unterschied. Der Unterschied war, der Geist, wie Joel 3 es ja vorher gesagt hat, wurde auf alle Jünger ausgegossen, auf alle Gläubigen, ja, auf alles Fleisch, sagt Joel sogar. Ja, dass wir wissen, dass Petrus später sagt in der Apostelgeschichte beim Apostelkonzil, dass nachdem unsere Herzen durch den Glauben gereinigt wurden, wir den Heiligen Geist empfangen können. Also ohne den Glauben können wir ihn nicht empfangen, aber durch den Glauben kann jeder ihn empfangen. Er ist für jeden zugänglich geworden. Nicht wie im Alten Testament, wie gesagt, wo immer, wenn man was vom Herrn wissen wollte, zum Beispiel über die Zukunft, über die Umbrüche, die kommen, dann musste man zum Propheten gehen. Und der musste dann vom Herrn hören und dann hat er das Wort weitergegeben. Aber wir haben es nicht so. Wir haben die Möglichkeit, einen neuen Geist bekommen durch den Glauben an Jesus Christus. Und man könnte natürlich diese Liste von Bibelstellen jetzt fortsetzen. Da würde man im Alten Testament noch eine Menge finden, wo es um Umbrüche geht, wo es um Erneuerung geht, aber noch viel mehr im Neuen Testament. Das ist sehr spannend, muss ich sagen. Wenn man darüber nachdenkt, wie viele Vokabeln allein einem einfallen würden vom Neuen Testament her. Zum Beispiel, wir reden von einer Wiedergeburt. Ja? Johannes 2, 3, 2 muss es sein, meine ich. Wo Jesus mit Nikodemus spricht. Du musst von Neuem geboren werden. Und dann genauso wie dann die Sprache von Paulus, wo er sagt, wir werden verwandelt. Die Erneuerung des Sinnes. Ja, das ist auch wieder sowas Interessantes. Paulus sagt, verändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Die Psychologen würden heute sagen, das ist eine kognitive Therapie, ja, die Gott mit uns eigentlich vollziehen möchte. Oder auch allein das Wort Auferstehung. Ja, das ist ja ein Wort, das gravierend von Erneuerung spricht. Ja? Also jemand, der tot war, der wieder lebendig wird. Das ist massiv mit Erneuerung zu tun, mit totaler Veränderung, durch und durch. Paulus fasst das auch mal in dem Wort, wer in Christus ist, der ist eine neue Schöpfung. Ja, fasst er das zusammen. Ein neu geschaffener Mensch. Ja, und da gibt es natürlich noch weitere Beispiele. Also was will ich sagen? Ich will sagen, der neue Bund ist ein Bund der Erneuerung und der Veränderung. Ich will nicht vorgreifen. So. Ja, also was ich damit sagen will, ist, wenn Veränderung kommt, müssen wir davor prinzipiell keine Angst haben. Wir müssen eigentlich davon ausgehen, dass Gott hier was vorhat. Und dass eigentlich er durch uns auch in diese Veränderungen, in diese Prozesse hineinwirken will. Er will ja, dass alle gerettet werden. Er will ja, dass alle erneuert werden. Das heißt, es muss Veränderung kommen. Und das macht mir immer wieder Mut, dass ich sage, ja, man könnte jetzt Angst haben, in welche Richtung geht das jetzt hier? Jetzt haben wir viele Flüchtlinge und was ist das vielleicht in ein paar Jahren? dass wir viel mehr Islam hier haben werden, was wird mit dem Christentum sein, wird es Verfolgung geben. Es gibt ja diese Ängste oder diese Gedanken. Und da sage ich immer wieder, na eigentlich ist doch das, wozu wir berufen sind. Das ist doch die Zeit, für die Gott uns hier auf der Erde lässt. Sonst könnte ja jeder, der zum Glauben kommt, einfach entrückt werden. Wir sind doch hier, um Zeugen zu sein noch. Und ich denke, dass diese Veränderung natürlich auch immer Risiken birgen. Das ist so. Es ist so, dass es immer auch in eine schlechte Richtung gehen kann. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, es liegt ja auch ein Stück weit an uns. Es liegt ja an uns, ob wir begreifen, dass wir neu gemacht sind und dass auch andere neu gemacht werden können. Ja, ich finde das sehr, sehr, hat mich sehr berührt, als ich hier das erste Mal zum Flüchtlingscafé ging und einfach dabei war und einfach zu sehen, da entsteht wirklich Kontakt. Mittlerweile, also am Anfang, da war ich ein bisschen unsicher, dachte mal, schauen, wie es wird. Mittlerweile gehe ich gerne hin zum Flüchtlingscafé, beziehungsweise ich freue mich richtig drauf. Weil ich weiß, ich treffe wieder unsere Freunde. Ja? Für mich, ich sehe die Flüchtlinge, mit denen wir da regelmäßig Kontakt haben, ich sehe sie wie Freunde. Ich habe so eine Liebe für sie gewonnen. Ja? Und ich wusste auch nicht, wie das wird. So, mir waren auch so Bedenken und kann ich überhaupt mit denen dann gut reden und wie wird das? Ja, aber da sind wirklich eifrige Leute dabei, die richtig gut Deutsch gelernt haben und es ist wirklich eine schöne Atmosphäre. Wir haben uns letztes Mal so gut unterhalten und wir haben, ich weiß gar nicht, fast bis 7 Uhr da gesessen. Oder noch länger. Ich glaube sogar bis 8. Aber weil wir uns einfach so gut unterhalten haben. Es war total schön. Ja? Von 5 bis 8, 3 Stunden haben wir uns nur unterhalten und Kaffee getrunken. Oder Tee. Ja? Also ich schwärme da ein bisschen von einfach, damit ja, das vielleicht ein bisschen überspringt. Dieses Gott will uns eine neue Sicht geben, Gott will uns ein neues Herz geben. Und er will uns auch seine Liebe in sein Herz geben, damit wir keine Angst haben vor Kontakten mit Fremden, sondern dass wir sagen, ich gehe da rein in diese neue Zeit, ich gehe da rein in diese Umbrüche mit Überzeugung, mit Zuversicht, weil Gott ist mit mir und er hat mir Kraft gegeben, er hat mir seinen Geist gegeben und diese Umbrüche sind keine Bedrohung, sondern eine Chance und ich werde sie nutzen. Und das war die erste These, die mir so durch den Kopf ging. Der neue Bund ist doch genau so gestrickt. Er ist ein Bund der Erneuerung. Und die zweite These, die mir dann so kam, und die ist jetzt schon ein bisschen schwieriger zu erklären, finde ich, sie wirklich, wirklich gut rüberzubringen, dass man versteht, was damit jetzt gemeint ist. Aber ich glaube, der neue Bund ist ein zukunftsgerichteter Bund, weil er prophetisch ist. Und das klingt jetzt sehr abstrakt, das klingt jetzt total, was will er jetzt damit sagen? Ja, ich werde ein paar Bibelstellen jetzt einfach mal anführen, die das vielleicht ein bisschen erleuchten können. Also wir hatten schon gehört, er ist insofern, prophetisch, als dass wir es ja auch vom Alten Testament her betrachtet, mit ein bisschen Überlegung verstehen können, damals war es so, man musste den Propheten befragen, ja, hatte ich schon erwähnt. In Jesaja 8, 19 kommt das schön zum Ausdruck. Es ist nicht der ganze Vers hier, aber das ist so mit die Kernaussage dieses Verses. Soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Ja? Im Gegensatz zu dem, und das passt jetzt unfassbar gut, zu dem, dass man auch diese toten Götzen befragen könnte. Genau darum geht es eigentlich in diesem Vers, den ich jetzt hier nicht ganz aufgeführt habe, weil der Kern ist, Gott möchte ja, dass wir ihn befragen wegen der Zukunft. Er möchte ja nicht, dass wir irgendwo anders hinrennen. Und ich denke, die wenigsten von uns lesen Horoskope oder wenn überhaupt oder solche Dinge oder gehen zum Wahrsager. Aber dennoch, glaube ich, ist es dann eher so, dass wir dann eher gar nicht fragen oder dass wir denken, ja gut, Gottes Stimme, das ist schwer zu hören oder ich will mich ja auch nicht verhören oder Fehler machen. Also lasse ich lieber ganz. Aber ich glaube, da genau spricht das auch wieder hier rein. Ein Volk soll schon seinen Gott befragen. Natürlich wird er antworten, wie er antworten will. Ich fand das schön, das kam vorhin in einem der Gebete auch sehr schön rüber. Manchmal handelt Gott nicht so, wie wir das uns dann vorstellen. Wir bitten ihn, aber es geschieht etwas anderes, als wir erbeten haben. Auch da wieder diese Ungewissheit. Und da muss ich sagen, ich glaube, das sind immer die Chancen, wo wir auch lernen können. Wenn etwas anders läuft, als wir gedacht hätten, dass Gott es jetzt führen würde. Ich glaube, das ist da auch Gottes Art, ist, uns herauszufordern und zu sagen, okay, warum ist das jetzt anders gelaufen und wie hat Gott es sich gedacht eigentlich? Und da nicht nur ihn zu befragen wegen unserer Anliegen, sondern auch wegen seiner Anliegen und zu sagen, okay Gott, was willst du denn? Wie wirst du es denn hinausführen? Und wie ist denn meine Rolle zu verstehen? Was muss ich denn tun? Ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir immer mehr dahin kommen, wenn wir Gott befragen, Gott zu fragen, Herr, was ist dein Wille? Und nicht, Herr, wie kann ich zu meinem Willen kommen? Ja? Und ich glaube, je mehr wir fragen, Herr, was ist dein Wille? Und je mehr wir uns darauf einlassen, desto mehr werden wir auch erleben, dass es dann auch so kommt, wie wir dann auch beten. Und desto weniger werden wir erleben, dass unser Wunsch nicht erhört wurde. Je mehr unser Herz, ich meine, das ist ja biblische Lehre, das hat ja Jesus gesagt, ja? Wer in meinem Willen bleibt, ja, der wird bitten und wird auch empfangen. Es wird ihm zuteil werden. Ja, wer natürlich gegen den Willen Gottes betet, der darf nicht erwarten, dass es geschieht. Ja, da darf man sich nicht wundern, dass es dann nicht passiert, obwohl natürlich immer die Frage ist, was ist der Wille Gottes? Und da kommen wir jetzt ein bisschen hin. Also wir haben gesehen, um den Willen Gottes herauszufinden, müssen wir ihn befragen. Und das war, wie gesagt, im Alten Testament immer nur durch einen Propheten oder so jemanden, der den Geist eben hatte, möglich. Und wir wissen ja im Neuen Testament, wir haben alle den Geist und haben alle die Möglichkeit, Gott auch selber zu suchen. Und wie wir es vorhin gelesen haben, alle sollen ja auch den Herrn erkennen. Und damit ist ja auch gemeint, auch seinen Willen zu erkennen. Was will er wirklich? Und dann habe ich noch andere Belege für diese These gefunden, dass der Bund prophetisch ist. Es würden sich wahrscheinlich noch viel mehr finden lassen. Aber mir kam so Agabus in den Sinn. Ich weiß nicht, der wird ja nur zweimal erwähnt da in der Apostelgeschichte, aber er wird erwähnt namentlich und auch als eben derjenige, der zum Beispiel diese Hungersnot vorausgesagt hat, relativ am Anfang, als nur die Gemeinde in Jerusalem noch da war. Und dann aber auch später, als Paulus dann auf seinen Reisen war, er wollte ja dann nach der dritten Missionsreise nach Jerusalem wieder reisen. Und da hat ja Agabus dann den Gürtel von Paulus genommen, sich die Hände so gebunden und gesagt, so wird der Mann, dem dieser Gürtel gehört, so wird er in Jerusalem gebunden werden. Und man liest dann, das ist eben wie gesagt, wie geschrieben, Apostelgeschichte 21, man liest eben, dass auch schon zuvor in den Gemeinden, wo Paulus durchgereist ist, immer wieder das bezeugt wurde von Leuten, dass sie Paulus sagten, geh nicht nach Jerusalem. Ja? Und da steht eben, durch den Heiligen Geist sagten sie das zu Paulus. Also auch da war wieder dieses Element, dass Gott sprach, dass da eine Art, ich weiß nicht, ob Paulus danach gefragt hat, weil Paulus war es ja, ist ja trotzdem nach Jerusalem, der hat ja auch dann gesagt, wieso versucht er mich abzuhalten, ich bin entschlossen, ich mache das. Ne? Und dennoch war da so ein Element davon, dass Gott eben da rein sprechen konnte und dass seine Stimme irgendwo hörbar wurde, durch seinen Leib, auf den ja der Geist ausgegossen war. Und am klarsten finde ich, dass der klarste Beleg für die prophetische Natur des neuen Bundes ist eigentlich Offenbarung 19,10. Und ich muss sagen, dieser Vers ist auch wirklich schwer zu verstehen. Und mehr als diese Aussage, dass eben der neue Bund prophetisch ist, kriege ich selber da auch noch wirklich nicht raus. Aber die Aussage, die da getroffen wird, ich lese es am besten mal vor, das wäre vielleicht ganz gut. Ich lese den ganzen Vers. Und ich fiel zu seinen Füßen nieder, ihn anzubeten. Und er spricht zu mir, siehe zu, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung oder der Prophetie, könnte man auch sagen. Und der Zusammenhang, hier steht dann, denn, ja, das ist im Griechischen immer dieses obligatorische gar, G-A-R, das steht aber ständig, es ist nicht immer so leicht zu verstehen. Ich sehe da jetzt keinen kausalen Zusammenhang. Bete Gott an, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Prophetie. Das ist eine interessante Begründung. Aber was hier eigentlich passiert, ist ja, Johannes sieht diesen Engel, Ja, und dieser Engel, natürlich strahlend in der Herrlichkeit Gottes, er fällt vor ihm nieder und will ihn anbeten, was man ja häufig sieht in der Bibel, wenn Engel auftauchen, dass erstmal die Menschen, die sie sehen, sie anbeten wollen und dann sagen jedes Mal die Engel, bete mich nicht an, ich bin auch nur, hier heißt es, ein Mitknecht. Syndulos im Griechischen, egal. Und der deiner Brüder. Also mit anderen Worten, der Engel sagt, du, ich bin wie du, bin auch nur ein Diener Gottes. Bete doch den Herrn an, ja, nicht den Diener. Und dann eben dieser wirklich schwer zu verstehende Satz. Das Zeugnis Jesu ist der Geist der Prophetie. Was soll das heißen? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Aber ich, wie gesagt, ich habe, glaube ich, dadurch, am stärksten durch diese Stelle überhaupt das begriffen. Wir sehen hier dieses Evangelium, diese Botschaft, die hat einen prophetischen Charakter. Ja, die ist durch und durch quasi eine Prophetie, wenn man so will. Und ich meine, es ist ja im Alten Testament auch angekündigt, in vielen verschiedenen Stellen, dass eben dieser neue Bund kommt, dass eben der Löwe von Juda schon im Buch Genesis wird er so genannt. Oder ja, einfach die Wurzel aus dem Stamme Davids. Und in dem Psalm immer wieder wird es ja angekündigt. Also diese Botschaft, die hat sich erfüllt. Und damit ist sie erfüllte Prophetie. Und das Evangelium, diese Rettung, die taucht im Alten Testament schon immer so schattenhaft auf. Diese Botschaft der Vergebung, der Sünden, alle werden den Herrn erkennen, wir haben es gesehen. Und das zeigt uns, wie eigentlich der neue Bund ist. Er hat so begonnen, als Prophetie, die sich erfüllt hat dann. Und weiterhin ist es ja auch eine Prophetie. Wir wissen, Jesus kommt wieder. Das ist eine Vorhersage. Es hat sich noch nicht erfüllt. Darin sehen wir, wie sehr es doch im neuen Bund um die Zukunft geht. Und dass wir auch darauf vorbereitet sind ein Stück weit, dass wir ausgerüstet sind mit dem Geist Gottes, um, wie gesagt, in diese Zukunft zu gehen. Und deswegen fand ich diese zwei Thesen heute relevant, wenn es um Umbrüche geht. Und das ein bisschen dann nochmal zu durchdenken und zusammenzufassen. Und damit will ich jetzt auch schließen. Die Eingangsfrage war, wie können wir in eine ungewisse Zukunft überhaupt hineingehen? Und immerhin, wir postmodernen Menschen, wir versuchen das irgendwie, uns vorzubereiten und dann bereit zu sein, wenn es dann kommt, was wir vermutet haben, dass es kommt. Und wir haben die Antwort eigentlich gehört. Erstens, die Umbrüche sind gut, wir brauchen uns dem nicht verschließen, wir brauchen uns nicht einfach an der Vergangenheit festklammern, sondern wir können in die Zukunft reingehen, weil so ist der neue Bund, so ist das Leben als Christ. Aber wir dürfen eben zuversichtlich sein, weil wir alle haben von Gott den Geist bekommen. Und was ich eigentlich heute wirklich auf dem Herzen hatte, euch rüberzubringen, ist eben genau das. Wir müssen die Stimme Gottes lernen, besser und besser zu hören und zu unterscheiden. Das ist, glaube ich, was hier durchklingt, wenn es heißt, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Ja, das Thema spricht Michael auch häufiger mal an, so mit der Schrift, mit unserem Schriftverständnis. Ja, die Schrift ist unsere Grundlage, ist unser Rahmen und ist unser, ich sag mal, da können wir uns festhalten, um zu wissen, das ist auf jeden Fall der Wille Gottes. Aber im Konkreten, im Kleinen, ja, kann das so viele Formen annehmen. Ja? Wir sollen das Evangelium verbreiten, ja, aber wie? Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Und natürlich soll der Leib insgesamt es auf jede erdenkliche Möglichkeit verbreiten. Aber eine bestimmte lokale Gemeinde hat ja auch eine bestimmte Berufung. Und da brauchen wir Prophetie. Also die Stimme Gottes hören. Ich meine, was ist Prophetie? Die Stimme Gottes zu hören und die Botschaft weiterzugeben. Das ist Prophetie. Und deswegen, ja, freue ich mich, dass im Prinzip genau das ja auch das Thema ist der diesjährigen Freizeit. Ja, meine Schafe kennen meine Stimme, sagt Jesus. Und da möchte ich ermutigen, das ist mir heute auf dem Herzen, dass das unser tägliches Gebet wird. Herr, lass mich deine Stimme hören, erkennen und verstehen. Und lass mich lernen, sie von anderen Stimmen zu unterscheiden. Dass wir nicht nur in Riten und Routinen funktionieren, sondern dass wir täglich hinhören. Herr, was möchtest du, dass ich meinen Mitmenschen heute tue, ganz besonders? Was brauchen meine Arbeitskollegen? Was brauchen meine Schulkameraden? Wo sind ihre Probleme? Wo kann ich auch für sie da sein? Wo kann ich in ihr Leben, ja, in deiner Liebe hineinsprechen? Wo kann ich Salz und Licht sein? Und da im Gebet zu bleiben, im Gespräch, wie Peter das vorhin gesagt hat, im liebevollen Zwiegespräch und zu hören, zu empfangen und zu lernen, zu unterscheiden. Was ist jetzt meine eigene Stimme und was ist jetzt wirklich ein Wort Gottes, das ich vielleicht auch für jemanden anders mal empfange? Ja. Paulus schreibt ja gerade über Prophetie und Weissagung, es geschehe alles zur Erbauung. Ja, es geht nicht darum, dass der das prophetische Wort hat, dann erhöht wird, weil er ist jetzt der Prophet. Nein, wir sind doch alle, wenn wir so wollen, Propheten. Könige, Priester und Propheten. Sondern es geht darum, Erbauung. Ja, der Leib, dass er kräftig wird, ermutigt wird und in seine Berufung kommt. Ja, das war mir heute wichtig und ich bete einfach noch zum Abschluss. Vater, ich danke dir, dass du uns heute nicht mehr nur Propheten gegeben hast, Herr, sondern dass du uns deinen Geist gegeben hast. Ich danke dir, dass du immer mehr und mehr zu uns auch sprechen möchtest, dass wir dich hören. Und ich bete, dass du uns auch beibringst und uns auch lehrst und da hineinziehst, immer wieder den richtigen Kanal in unserem Denken, in unserem Kopf, in unserem Hören von dir einzuschalten. Dass wir nicht auf die entmutigenden Lügen des Teufels hören, Herr. Wenn er kommt und meint, dass wir nichts könnten, nichts sein und sowieso alleine nichts sind. Ja, alleine sind wir vielleicht nichts, aber Herr, du bist ja bei uns, du bist ja mit uns und du bist ja in uns. Und ich bete, ja, dass wir auf diese Stimme hören, die uns sagt, ich bin mit dir. Alle Tage bis an der Weltende. Amen.